Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten unseres Gottes, ich bin glücklich, in eurer Mitte sein zu dürfen und erwarte mit euch vom Herrn mehr an Licht und Lösung, an Kraft und Freude, als es in unserem Wunsch- und Gedankenleben auszusagen wäre. Es gibt in jede Not hinein eine Verheißung Gottes, haben wir gehört. Und ich möchte genau anknüpfen an das, was wir eben vernahmen. Ich will von einem Zeitgenossen des Abraham. Das war Hiob, der lebte zur gleichen Zeit. Und er war auch ein großer Mann, der war ein Hirtenfürst, ein Emir. Von diesem Hiob möchte ich ein Zeugnis geben, denn kaum ein Mensch ist durch solche Leiden und Demütigungen gegangen wie Hiob. Kaum ein Mensch ist aber auch so getröstet und begnadet worden wie Hiob. Er hat zeitweise gemurrt gegen Gott. Er hat gemurrt dagegen, dass er überhaupt geboren wurde. Er hat gemurrt gegen die drei Freunde, die in Wahrheit seine Feinde, oder auch umgekehrt, seine Feinde, die doch in Wahrheit seine Freunde waren. Je nachdem, wie man schaut, meine Lieben. Und dieser Hiob war voll von Problemen und Komplexen. Und da sagt ihm Gott, frage mich, wenn du willst. Und ich will dir antworten. Aber jetzt will ich dir mal erst Fragen stellen. Und so bin ich überzeugt, dass hier in unserer Mitte eine ganze Anzahl lieber Geschwister sind. Wir haben allerhand Fragen und Probleme. Aber es ist wunderbar, wie Gott vermag, durch sein Wort und seinen Heiligen Geist alle Fragen und Probleme völlig zu lösen. Das war mir immer das liebste Erleben, wenn wir Leute sagten, ich bin hierher gekommen auf den Bibelkurs mit einem Sack voller Schwierigkeiten. Aber sie sind mir alle gelöst durch das Wort. Wenn wir uns dem Wort und dem Geist unterordnen, es steht geschrieben, und dem Geist eindrucke wären die letzten Tiefen unseres Herzens, erleben wir Wunder der Gnade. Wenn das nicht so wäre, meine Freunde, dann wäre das Wort Gottes ein Lügenbuch. Und dann stünde ich nicht hier vor euch. Aber es ist so. Ich will nun versuchen, heute früh, eine Anzahl von Fragen, die Gott an den Hiob stellt, euch vorzulesen. Gott stellt dem Hiob 17 Fragen. Die wollen wir miteinander lesen. Aber, und das ist das Wunderbare, das ist das Göttliche, Gott stellt nicht nur Fragen, sondern indem Gott fragt, gibt er zugleich die lösende Antwort. Gott ist also nicht wie so ein Untersuchungsrichter, der den anderen ad absurdum führen oder von seiner Sünde überführen will. Das tut Gott nicht, sondern indem er fragt, sagt er in seinen Fragen so viel, dass er zugleich die lösende, befreiende, beglückende Antwort gibt. Und dann erfüllt sich das Wort. Die Lippen küsst, wer rechte Antwort gibt, dann ist alles, was Gott uns sagt, ein Kuss des Vaters. Wer einmal diese letzte und tiefste Bedeutung des Kusses, auch des Bruderkusses, verstanden hat, indem er den Kuss Gottes begriff, die Lippen küsst, wer rechte Antwort gibt, der hat etwas geschmeckt von dem vollkommensten Glück, das es auf Erden geben kann. 17 Fragen Gottes an Hiob soll unser Thema lauten. Und zugrunde liegen 2 Kapitel aus Hiob, das 38. und 39. Kapitel. Und ich sage noch einmal, in den Augen oder von Gott aus gesehen, sind die Fragen, die Gott stellt, zugleich köstliche Antworten und Selbstoffenbarungen Gottes. Es sind Küsse Gottes an verzweifelte zusammengebrochene, an sich selbst total irre gewordene Menschen, deren Leben sinnlos geworden ist, die auf allen Gebieten ihrer Ehe, ihrer Kindererziehung, ihres Berufs, ihres Geltungsbedürfnisses, ihres Hungers nach Freude und Glück und Erfüllung, die überall totalen Bankrott erlitten haben. Und die werden geküsst von Gott. Und die empfangen solche Antworten, dass die letzten Fragen gelöst und die tiefsten Nöte in Frohlocken umgewandelt sind. Meine Brüder, ich weiß, was ich sage. Und ich möchte so gerne jedem Wort hier das Gewicht verleihen, das ihm gebührt, aus der Schrift heraus. 17 Fragen Gottes an Hiob. Gewöhnlich haben wir ja Fragen an Gott. Oder gar Vorwürfe. Wie kann Gott so etwas machen? Wenn es einen Gott gibt, wie kann er dann? Warum muss gerade ich? Warum ist der so begnadet? Und ich bin so bedrückt. So stehen wir meistens vor Gott. Aber hier stellt Gott die Fragen. Stellt Gott die Fragen. Die den Hiob einerseits ganz bankrott machen, dass er da steht, dieser Hirtenfürst, dieser Emir. Der sagte, wenn ich kam, da standen die Ältesten auf und keiner wagte zu reden. Dieser Mann steht da wie ein dummer, ertappter Junge. Und empfängt die Antwort von Gott, den Kuss vom Munde Gottes, an dem einst Hiob heimgeholt wurde. Verzeihung, Mose heimgeholt wurde. Nun will ich auf die 17 Fragen eingehen. Ich lese sie, wie gesagt, in Hiob 38 und 39. Der Hiob hat ja allerhand Einwände gehabt, hat ja viel geredet, sehr viel geredet, und hat sich seiner Freunde nicht erwehren können, die ihm immer sagten, wenn dein Leben in Ordnung wäre, ginge dir es gut. Ein Leben, das in Ordnung ist, ist voll Gesundheit, voll Wohlergehen, das wird anerkannt, das ist gesegnet. Das ist eine große Täuschung. Und eine gewisse Seite der Pfingstbewegung ist dieser Täuschung erlegen. Das stimmt nicht, es ist oft umgekehrt. Hiob hatte allerhand Vorwürfe, Fragen an seine Freunde und an Gott selbst. Und nun lesen wir Vers 1. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Stürme. Es ist immer wichtig, von woher Gott redet. Ob er redet von dem Berg Sinai, ob er redet aus dem brennenden Dornbusch, ob er redet aus dem Allerheiligsten, ob er redet im Gewitter und im Sturm oder im sanften Säuseln. Ein großer Unterschied. Das habe ich früher nie beobachtet oder beachtet. Heute ist mir das schon eine Quelle feiner Erkenntnisse. Hier redet Gott aus dem Sturme und sprach. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worte ohne Erkenntnis? Das heißt, ich habe einen Ratschluss, einen Plan. Und du verdunkelst diesen Rat. Du bringst Finsternis hinein. Du bringst ihn durcheinander. Du redest Worte ohne Erkenntnis. Du redest und redest und es steckt keine Klarheit dahinter. Du bist ein Schwätzer. Machst nur durcheinander. So sagt Gott zu Hiob. Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürtet doch wie ein Mann deine Lenden. Dann will ich dich fragen und du belehre mich. Du hast genug gefragt, jetzt frage ich dich einmal. Und dann kannst du mich belehren. So redet Gott. Ich will nicht auf die verschiedenen Fragen Gottes zu sprechen kommen, aber ihr könnt mir alle die erste Frage stellen, sagen, die Gott den Menschen stellte. Dem Adam. Da wurde die erste Frage. Adam, wo bist du? Wo bist du? Welches ist dein Stand, dein Zustand? Wohin hast du dich verirrt? Wo bist du? Das ist die Frage, die auch Gott jedem Menschen stellt. Werde mal ganz klar, hab mal den totalen Mut, zu sagen, wo du stehst, in wie viel Lüge und Heuchelei und religiöser Tarnung, in wie viel Verbitterung und ungebrochenem Hochmut, in wie viel Geiz und Neid und Streitsucht und Unversöhnlichkeit. Wo bist du, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Das ist die erste Frage. Und so geht es dann weiter mit den Fragen Gottes. Ich will aber nur auf diese 17 Fragen in Hiob 38, 39 eingehen. Und jetzt kommt die Frage Nummer 1. Die geht von Vers 4 bis 7. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Meine Freunde, da ist zunächst, wenn wir mal etwas wissenschaftlich analytisch vorgehen wollen, zu fragen, ja, warst du überhaupt schon da? Job könnte sagen, ja, ich kann mich nicht entsinnen, da war ich ja noch gar nicht auf der Welt, als du die Erde gründetest. Doch, da war der Job schon. Er war schon. Wisst ihr, wo er war? Er war da, wo die Gemeinde war. Und er war da, wo das All war. Ich will euch das an zwei Schriftstellen beweisen. Das All ist aus Gott heraus und für Gott und in Gott hinein. Und, das ist das eine Wort, Römer 11, 33. Und das zweite Wort lautet an die Korinther: Aus Gott seid ihr in Christo Jesu. Gott hat unsere Wesenskeime, die in ihm waren. Und in ihm waren die Keime von allem, was irgendwie ist oder war oder sein wird. Die hatte er in sich. Und die hat er ausgegossen in Christo Jesu. Die Wesenskeime der Gemeinde in Korinth. Das war die moralisch anfechtbarste und minderwertigste Gemeinde. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu, der uns gemacht ist von Gott zur Gerechtigkeit und Weisheit und Heiligung und Erlösung. Meine Freunde, das hat aber der Hiob nicht gewusst. Das wissen ja auch die meisten Gläubige nicht, dass ihr Wesenskeim präexistent ist. Das heißt, da war, ehe noch irgendwas war. Das All ist aus Gott, wörtlich aus Gott heraus. Hier steht im Griechischen eine verstärkte Form. Und nun hat Gott es herausgegossen in seinen Sohn und durch den Sohn nun weitergeführt. Das will ich jetzt nicht ausführen. Ich will nur so viel bezeugen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Du warst in mir. Du warst in mir. Ohne dass du es wusstest. Die moderne Wissenschaft hat es fertiggebracht, das Erinnerungsvermögen des Menschen zu wecken, durch gewisse Methoden, bis vor seiner Geburt. Zehntausende von Versuchen haben das erwiesen. Ein Mensch kann das im Gefühl nacherleben oder wieder herausholen aus der Versenkung, was er unter dem Herzen der Mutter, im Schoß der Mutter, vor seiner Geburt erlebt hat. Das ist möglich. Das ist wirklich, das ist geschehen. Unglaublich, aber es ist wirklich so. Aber die Schrift führt uns noch viel, viel weiter. Sie führt uns hinein in den Ursprung aller Dinge, in Gott. Aus Gott herausgegossen, seid ihr hineingegossen in Christus Jesus. Und der ist uns gemacht zur Weisheit und der Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung. Und dann fährt er fort. Tu es kund, wenn du Einsicht hast, wenn du da hineinschauen kannst. Das kann natürlich der Hiob nicht. Der Hiob wird dadurch immer kleiner. Und du musst sagen, ja, ich weiß gar nichts. Weiß nicht, wo ich war. Wer hat ihre Maße bestimmt? Mensch, die Maße der Erde. Wenn du es weißt. Oder wer hat über sie die Messschnur gezogen? Bei einem Bau braucht man ja eine Messschnur und braucht auch ein Zenkkleid. Das sind die beiden wichtigsten Dinge, die nur aus Schnüren bestehen. Schon damals, nicht nur heute, da am Bau, braucht man auch Messschnuren, Senkbleien, Wasserwaage und so weiter. Die Messschnur ist der waagrechte Balken des Kreuzes Christi und das Senkblei ist der senkrechte Balken. Und die werden dargestellt durch das Webopfer, das vor Gott hin und her gewebt wurde. Das ist ein Abbild der Messschnur oder des Evangelium des Reiches. Es geht äußerlich in die Weite. Und das Senkblei wird dargestellt durch das Hebopfer, das wurde immer hochgehoben und dann wieder heruntergelassen und wieder hochgehoben. Und deshalb heißt das Hebopfer. Und das andere ist das Webopfer, wie ein Weberschifflein, das Webopfer. Und die beiden ergeben das Kreuz. Und während das eine das die Gemeinde, das Evangelium vom Reiche ist, ist das andere das Evangelium des Leibes Christi, das die tiefsten Tiefen und die höchsten Höhen umfasst und verbindet. Ich sage nur, dass deshalb, damit ihr seht, wie schon in solchen Worten verborgen das Kreuz und die Heilskörperschaften Gottes vorhanden sind. Nur sind wir zu blind und sehen das nicht. Wenn wir unsere Bibel besser kennen, wenn unsere Liebe völlig und allein auf ihn und seine Gedanken gerichtet wäre, könnte uns Gott uns alle miteinander viel mehr offenbaren, viel Tieferes und Schöneres und Beglückenderes offenbaren, sodass wir uns leichter von dem Betrug der Sünde auf allen Gebieten lösen ließen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Das ist wahr. Ich lese weiter. In was wurden ihre Grundfesten eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Und nun sagt er in einem Nebensatz, so beiläufig, eine unerhört gewaltige Wahrheit. Er antwortet auf die Frage, die er selber stellt, sodass in seiner Frage schon die beglückende, lösende Antwort gibt und sagt das Wort, als die Morgensterne miteinander jubelten. Es gibt ja in der Welt heute nur ein Gegeneinander. Ja, alles in Spannung. Der Intellektuelle verschmäht und verachtet den Arbeiter. Und der Arbeiter hasst den Intellektuellen. Und Russland, Amerika ist ja nur ein Bild davon. Und in uns, da zieht der Geist nach oben ins Licht und in die Wahrheit, in Schönheit und Reinheit. Und das Fleisch zieht nach unten. In Augenlust, Leidenslust, Hochmut des Lebens. Wir sind ja alle mehr oder weniger schizophren, geteilt, zerrissen. Das ist alles in einem Gegeneinander. Und damals gab es kein Gegeneinander. Da war alles nur noch ein Miteinander. Als die Morgensterne. Dazu gehörte auch Satan vor seinem Fall. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das entschieden ablehnen, aber sie täuschen sich. Es gibt einen Fall Satans. Die haben miteinander gejubelt. Sie haben sich miteinander gefreut. Christus hat sich mit seinem Feind, als sie zur Anbetung zogen, zu Gott gefreut. Steht schon im Psalm. Nebenbei. Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten, alle Söhne Gottes, die Söhne Gottes, die Bnei Elohim im Hebräischen, sind all diese hohen Geister und Fürsten und Wesen und Gewalten, die Gott benutzt und in die herab erst sich stufenweise erniedrigt. Die Elohim zum Beispiel, das ist schon eine Erniedrigungsstufe des Sohnes Gottes. Und da haben alle Söhne Gottes gejaucht. Nun ist aber Jubel und Jauchzen sind gesteigerte Freude. So wie Lächeln und Lachen. Lächeln heißt auf Französisch, wo sind die Franzosen? Sourire. Aber Lachen, das heißt? Rire. Lachen heißt Rire. Und was darunter steht, noch kleiner ein bisschen, das ist Sourire, unter dem Lachen. Und so verhält sich mit der Freude und mit dem Jubel und Jauchzen. Das war im Anfang. Und nun möchte ich euch gleich zu Anfang, vielleicht darf ich dadurch manchem jetzt schon eine wunderbare, beglückende, lösende, befreiende Botschaft sagen. Alles Ende im Weltgeschehen ist immer größer, schöner, beseligender, beglückender als sein Anfang. Da steht an verschiedenen Stellen der Schrift, dass das Ende einer Sache immer besser, angepasster. Ja, es gibt verschiedene Stellen. Im Buch Hiob selbst steht es, es steht aber auch im Prediger, das Ende einer Sache ist besser als der Anfang und so weiter. Es gibt eine Reihe von Stellen, aus denen hervorgeht und aus dem Schriftganzen, wenn man mal die Anfänge und Uranfänge prüft und dann mal die Endausgänge sieht, das Ende einer Sache ist besser als sein Anfang. Jawohl, das kitschige Happy End der Romane und der Kinostücke, das existiert in Wirklichkeit in einer göttlichen Größe und Schönheit und Reinheit, wie wir es uns nicht vorstellen können. Wenn wir das allein mitnehmen, das Ende auch deines armen, unerfüllten, enttäuschten, gequälten Lebens, das Ende, wird lauter Harmonie und Glück und Schönheit sein. Das Schönste steht uns immer noch bevor. Wenn wir das wirklich mal fassen, was würde dann hervorgehen aus dem Wort am Anfang, vor Grundlegung der Welt, als die Erde gegründet wurde, da jauchzten und jubelten die Morgensterne miteinander, da gab es kein Gegeneinander. wie es später zum Beispiel bei der Leiche des Mose war, zwischen dem Satan und der Michael. Die waren gegeneinander. Das gab's nicht. Da war nur ein heiliges, beglückendes Miteinander. Und die Söhne Gottes, die Engelfürsten, die Majestäten, die heute gespalten sind in Lichtmajestäten des Gesetzes und in die Finsternismajestäten der Gesetzlosigkeit oder der Gesetzwidrigkeit. Das war damals noch nicht. Wir haben miteinander gejaucht und miteinander gejubelt. Und damit gibt Gott schon eine Aussage auf seine eigene Frage, wo warst du? Und hat gesagt, siehst du, das, was du nicht weißt, denn du warst in mir, denn alles ist aus mir. Da war eine vollkommene Harmonie vorhanden. Das hat Gott da schon gezeigt. Das ist die erste Frage, wo warst du? Und in der Frage, es ist ja eine Frage, die durch vier Verse hindurch geht, 4, 5, 6, 7, in dieser Frage ist zugleich der Kuss Gottes, der beglückende, beseligende Liebeskuss Gottes als eine Antwort, die denn Hiob Dinge zeigt, die er nicht wissen konnte und nicht wusste. Aus dieser Perspektive, die wir dann neutestamentlich und nach der ganzen Schrift verlängern dürfen und wissen, jetzt will ich eine paulinische Formel, Denkformel, eine biblische Denkformel anwenden. Wenn schon der Anfang aus Jubeln und Jauchzen bestand, wird das Ende sein, weil jedes Ende besser, schöner, größer, beglückender, beseligender ist als sein Anfang. Wie wird das erst sein, das können wir nicht fassen. Denn ihr könnt ja keine Worte nennen, die für Freude, Jubel, Jauchzen noch eine Steigerung bringen. Das wird ja nicht können, ich weiß auch keinen, ich habe mir das überlegt. Aber so wird es einmal sein, so wird es einmal sein. In der Frage liegt die Antwort. Zweite Frage. Die zweite Frage lesen wir in Vers 8, 9, 10 und 11. Und dieses Wörtlein und ist von einer viel größeren Bedeutung, als wir ahnten. Ich habe mich früher, als ich anfing, die Bibel zu lesen, vor 43 Jahren, da habe ich mich gestoßen, dass ganze biblische Bücher und Kapitel und Sätze mit und anfangen. Ich denke, das ist doch dumm, kann man doch weglassen, und. Nein. Das und zeigt immer den sachlichen Zusammenhang, den ursächlichen Zusammenhang mit dem Vorhergehenden, das Und. Und es ist von typischer Bedeutung, wir kommen später dran, so Gott will, im Laufe dieser Tage, wenn ich ein Zeugnis geben will, von den drei Wörtern Ja, Amen und Halleluja, es ist von tiefer Bedeutung, dass das erste Buch Mose nicht mit einem Und anfängt, denn da ist ja vorher nichts da, im Haupte, ja, Bereshit, im Haupte. Dass das zweite, dritte, vierte Buch Mose mit einem Und anfangen, aber das fünfte Buch Mose nicht mit einem Und. Weil da etwas Neues dargestellt wird. Und so ist es interessant, mal festzustellen, welche Bücher der Schrift fangen mit einem Und an und welche Bücher fangen nicht mit einem Und an. Ja, das war für mich eine Fundgrube. Und, es geht weiter. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es ausbrach? Wir lesen oft von Leuten, die aus dem Zuchthaus ausbrechen, aus dem Gefängnis ausbrechen. Jawohl, genau um das handelt es sich hier. Das Meer, das Wasser brach aus. Und da hat jemand dieses Meer mit Toren verschlossen. Hervorkam aus dem Mutterschoß. Das Meer hat einen Mutterschoß, aus dem es geboren wird. Einen Mutterschoß. Wer ist denn das? Was ist das für ein Mutterschoß? Ist das Gott? Nein, das ist nicht Gott. Als sich gewölbt zu seinem Gewande und Wolken dunkel zu seiner Windel mache. Diese Mutterschoß, der hat von Gott Gewand und Windeln bekommen. Der Mutterschoß. Ich werde gleich sagen, wer das ist. Als ich ihm meine Grenze bestimmte. Meine Grenze. Das Meer, das wollte überall hingehen und alles zerstören. Denn das Wasser und das Feuer sind die zwei Zerstörungs- und Gerichtswerkzeuge Gottes, wovon das Wasser in gewissem Sinne das Schrecklichere ist. Und alles, was ist, muss durchs Wasser und durchs Feuer gehen. Und wir müssen auch durchs Wasser und durchs Feuer gehen. Ich bin durchs Wasser und durchs Feuer gegangen. Aber Gott hat mich herausgeführt zu überströmender Erquickung. Jauchzt einmal David, vorbildlich auf Christus und auf uns. Und auf uns. Und auf Israel. Aber ich will bei meinem Text bleiben, ich will weiterlesen. Und ich ihm meine Grenze bestimmte und Riegel und Tore setzte. Riegel und Tore, die finden wir auch an Zuchthäusern und Kirchen und so weiter. Riegel und Tore. Und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Im Meer, den Wassern. Und hier sei eine Schranke gesetzt, dem Trotz deiner Wellen. Also diese Wellen, Brausen, das ist Trotz. Das ist Empörung, das ist Rebellion. Und da hat Gott gesagt, halt, so weit darfst du wirken. Weiter nicht. Und hier ist die Schranke. Gott erlaubt keiner Macht der Welt, dich stärker zu quälen und mich stärker zu belasten, als er in seiner Liebesweisheit es dir gut findet. Kein Mensch darf dich mehr schmähen und dir weh tun in deinem Leben, in deiner Seele, in deinem Geiste und in deinem Leibe, dich tiefer verwunden, als Gott in seiner Weisheit beschlossen hat. Bis Gott sagt, halt! Tastet mir meine Gesalbten nicht an. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Sagt Gott im Blick auf das gefallene Israel, nicht im Blick auf das Wiederhergestellte. Meine Lieben, das müssen wir alles einmal bedenken. Durch Danken, da gehen uns Welten auf. Hier ist also die Rede von einem Meer, das ausgebrochen ist, das dann wieder eingeschlossen wurde, dessen Mutterschoß, aus dem es geboren würde, Gewand und Windeln bekam, nämlich Gewölk und Wolkendunkel, dem Gott seine Grenze bestimmte, seine eigene Grenze bestimmte. Gott sagt, ich habe ihm meine Grenze bestimmt. Er hat Riegel und Tore, die einmal nach Verheißung später zerbrochen werden. Von dem Christus, der die Riegel und Tore, ich muss nicht hinaufdeuten, ich muss hinunterdeuten, zerbrechen und zerstören. Das ist eine unserer Zukunftsaufgaben. Auf die freue ich mich mit einer heiligen Freude, mit einem göttlichen Frohlocken. Jawohl. Und dann hat er gesagt, bis hierher, nicht weiter, hat eine Schranke gesetzt, dem Trotze seiner Willen. Wer hat das gemacht? Macht schon. Und Hiob, was antwortet er darauf? Was antwortet er darauf? Nichts. Denn der Mensch kann, wenn Gott fragt, auf wie viele Fragen nicht eine einzige beantworten. Auf tausend nicht eine. Denkt mal an einen Schüler, der im Examen ist und bekommt tausend Fragen gestellt, die kann nicht eine beantworten, der fällt gerade durch. Da darf nicht mal die Prüfung wiederholen. Wenn er auf tausend Fragen keine beantwortet. Peinliche Sache. Ja, ich war oft im Prüfungsausschuss und war Prüfender für Aufnahmen, die höheren Schulen und so weiter, weiß ich, wie diesen armen Kerlen zumute ist. Dann auf tausend. So weit müssen wir kommen. So weit ist ein Hiob gekommen. So weit ist ein Hiob gekommen. So weit ist ein Saulus von Tarsus gekommen. So weit ist ein Mose gekommen. Auf tausend nicht eins. Das war die Frage Nummer zwei. Ich will ja keine tausend Fragen vorlesen. Ich will nur 17 Fragen vorlesen. Aber ich will zeichnen, wie zugleich so ernst und so niederschmetternd das sein mag, dieses Examen, dass da der Fürst von uns steht und kann den Mund nicht aufmachen. Wie doch Gott zugleich seine Lippen küsst, indem er ihm in der Fragestellung schon die Antwort zeigt. Welch eine göttliche Pädagogik. Da können wir Schulmeister wirklich nicht mitfallen. Was meinst du? Ja. Ich lese weiter. Und ich will die Antwort geben. Das hier ist nicht die Sündflut, sondern das ist die Zerstörung, die erste Zerstörung der ersten Schöpfung in Vers 1, in Vers 2 von 1. Mose 1. Im Haupte schuf Götter, schuf Elohim, Himmel und Erde. Und die Erde war oder wurde, beides ist sprachlich richtig, beides Wüste, der Tohuwabohu. Und dieses Tohuwabohu wurde durch Wasser hervorgerufen, durch das Zerstörung des Wassers. Das geht aus vielen anderen Stellen hervor, denn wir haben ja nicht nur diesen einen Schöpfungs- und Neuschöpfungsbericht in der Schrift, sondern noch viele andere. Im Psalter zum Beispiel, im Johannesevangelium, in den Paulusbriefen haben wir auch Schöpfungsberichte, nur kürzer. Ich habe ja vorhin die kürzeste Fassung der Weltallgeschichte genannt. Die kürzeste Fassung, das All ex tuteo, aus dem Gott heraus, für Gott ihm zur Verfügung, von ihm regiert und in Gott hinein. Aus all. Wir sind jetzt in dem Zwischenschritt. Aus Gott heraus, für ihn. Denn alle Dinge sind für ihn, alle Dinge dienen ihm. Stehen unter seiner Kontrolle, unter seiner Leitung, unter seiner Liebe, unter seinem Gericht. Und Gericht ist ja auch nur eine andere Art der Liebe. Der Zorn und das Gericht ist nur, wie kürzlich einmal voriges Jahr, der teure, liebe Junge Wolfgang Jugel gesagt hat, der Zorn Gottes, war jemand dabei, ist ein anderer Aggregatzustand der Liebe. Wunderbar. Wunderbar. Ist ja genau dasselbe, aber ein anderer Aggregatzustand. Ist Wasserdampf und Wasser und Eis, ist das dasselbe? Bitte? Natürlich, das ist H2O. Selber. Aber es sind drei verschiedene Aggregatzustände, aber chemisch gesehen genau dasselbe. Wasserdampf ist H2O. Ja. Und Wasser auch und Eis auch. Aber die Aggregatzustände mit einem Stück Eis, einem langen Splitter oder einem langen Eiszapfen, ist schon oft im Lauf der Kriminalgeschichte gemordet worden. Noch vorgekommen. Na, hier hat man die Waffe nicht gefunden. Einer hat einen Stich im Herzen. Das ist nicht geschehen mit flüssigem Wasser, ist auch nicht geschehen mit Wasserdampf. Aber mit einem Stück Eis kann man morden. Das ist ein anderer Aggregatzustand. Aggregatzustand heißt Zustand in fester, flüssiger oder luftförmiger Verfassung. Ja. Das Wasser ist das Mittel zur Zerstörung und ist das Ergebnis der Zerstörung. Das Meer. Deshalb steht geschrieben, das Meer wird nicht mehr sein. Himmel und Erde werden sein, erneuert, herrlich, strahlend, wunderbar. Aber das Meer aus Wasser wird nicht mehr sein. Und doch wird noch ein Meer oben sein. Aus was? Aus Kristall. Aus Kristall, ein Meer. Aus Kristall. Aus Kristall. Meine lieben Freunde, das ist die zweite Frage. Die hat der Hiob auch nicht gewusst. Aber weil wir das ganze Wort Gottes haben und weil Gott hier solche wunderbaren Andeutungen gibt und uns dadurch anreizt zu forschen, da sehen wir das. Da wird auch diese Frage gelöst. Wie ist die Zerstörung? Wie ist der Hass, die Bosheit, die Sünde, das Grauen, die Verzweiflung? Wie ist das überhaupt in die Welt gekommen? Das ist die eine Frage. Und zweitens, wozu ist das in die Welt gekommen? Zu welchem Zweck? Und drittens, wie wird einmal der Endausgang sein? Diese beiden Fragen sind schon in den ersten beiden Fragestellungen Gottes gelöst für den Glauben. Für den Glauben. Und da mute ich euch zu viel zu, gehe ich zu rasch vorwärts, soll ich das noch deutlicher erklären? Ich meine, ihr seid doch alle Gläubige, alles Gotteskinder, ihr versteht, was ich sagen will. Ja. Ich komme an die dritte Frage. Hast du, Vers 12, 13, 14, 15, die nächsten vier Verse, hast du, seitdem du lebst, einen Morgen geboten? Der Morgen ist ja das Bild der Neuerstehung, was alles Licht und Schön wird, wenn man morgens aufwacht und die Sonne geht auf, und da sind all die finsteren Schatten, all die dunklen Träume, all die Angstzustände in diesem Becken. Strahlender Morgen, herrlich wie am ersten Tag. Und diesen Morgen, dem wird geboten, so jetzt kommst du an die Reihe. Also du trittst um so und so viel Uhr, so und so viele Sekunden hervor. Hast du den Morgen geboten? Fragt Gott den Hiob. Hast du die Morgenröte ihre Städte wissen lassen? Hast du das gemacht? Wo die Morgenröte sein soll? Hast du das festgesetzt? Dass sie erfasse die Säume der Erde und die Gesetzlosen von ihr verscheucht werden. Wenn der Morgen kommt, dann werden die Gesetzlosen verscheucht. Wenn zum Beispiel der Morgen des tausendjährigen Reiches kommt, dann wird Satan und seine Helfershelfer gebunden. Und das sind die Gottlosen, die werden ausgerottet, die werden verscheucht. Und wenn es hell wird, dann fliehen diese Zwischenmächte. Wisst ihr einen, der gerungen hat mit einem und hat gesagt, lass mich los, die Morgenröte kommt bald. Wisst ihr so einen? Der Jakob. Der hat mit einem Elohim gerungen. Der Elohim hat gesagt, lass mich los, die Morgenröte kommt. Und dann ist meine Macht zerronnen. In der Morgenröde, da ist die Macht des Bösen nicht mehr existent. Wenn wir uns in die Morgenröde der... Die Morgenröde kommt bald. Wisst ihr so einen? Der Jakob. Der hat mit einem Elohim gerungen. Der Elohim hat gesagt, lass mich los, die Morgenröte kommt. Und dann ist meine Macht zerronnen. In der Morgenröte, da ist die Macht des Bösen nicht mehr existent. Wenn wir uns in die Morgenröte der Gnade stellen, müssen wir nicht mehr hassen, begehren, lügen, der Augenlust und Fleischeslust verfallen sein. Müssen wir nicht mehr, da werden wir gelöst, befreit, wenn wir in der Morgenröte der Gnade Gottes stehen. Heim, was sind das für Dinge? Das ist die dritte Frage. Hast du die kannst du dir Morgenröte gebieten? Kannst du das? Wenn die Gesetzlosen verscheucht werden oder weggeschüttelt werden, wenn man etwas lästiges Ungeziefer abschüttelt. Sie verwandelt sich, nämlich die Erde, von der ist ja die Rede hier, sie verwandelt sich wie ein wie Siegelton. Früher hat man mit weichem Ton hat man die Siegel eingeprägt und das war dann gewissermaßen die Unterschrift. Und wieder mit einem Ring, den man in den Hals hatte, oder in der Hand, schon die Römer vor 2000 Jahren haben das auch noch gemacht. Die haben ihre Unterschrift gegeben, indem sie einen Stempel, einen Charakter, einen Prägestempel, Charakter oder Charakter, das heißt Prägestempel, heißt eingeritztes Wörtisch, wird in Siegelton gedrückt. Und da steht nun, die Erde wird verwandelt wie in Siegelton. Gott braucht nur seinen Prägestempel. Wisst ihr, wie der heißt, sein Prägestempel? Christus, ja. Dann braucht er die Erde aufzudrücken. So, da ist sie verwandelt. Das kann Gott. Das kann Gott. Er hat nicht mehr Arbeit damit, diese Erde in ein Paradies zu verwandeln, in ein strahlendes Paradies, ohne Sünde und ohne Tod und ohne Grauen und ohne unerfüllte Sehnsüchte und ohne gewählendes Begehren und Verlangen. Jedes Menschenherz bis hinein ins Unterbewusstsein. Gott hat nicht mehr Arbeit wie einer, der einen Prägestempel aufbaut. So groß ist Gott. Und das vermag er und das wird er tun. Das hat er verheißen. Meine Freunde, es heißt also, sie verwandelt sich, die Erde, wie ein Siegelturm und alles steht da, wie in einem Gewande. Und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen. Licht ist gesät den Aufrichtigen, von Herzen Aufrichtigen. Je aufrichtiger wir sind, umso mehr Licht und Freude bekommen wir. Und je mehr wir zur Sünde Ja sagen, zu unserem eigenen Willen, zu unseren eigenen Trieben, unserem Neid und Geiz und Bosheit und Selbstsucht, umso verfinsterter werden wir. Das sieht man den Menschen, das spürt man den Menschen ab. Denn jeder Mensch hat ja eine Aura und da spürt man, welche Kräfte da wirken. Und der erhobene Arm wird zerbrochen. Der erhobene Arm ist der Arm des Gerichtes. Satan ist ja der oberste Diener der Gerichte Gottes. Der wird zerbrochen, der erhobene Arm. Das ist die dritte Frage gewesen. Hast du dem Morgen geboten? Kannst du Gnade und Neugestaltung und Freude und Frieden schaffen und alles Böse beseitigen? Kannst du das? Was wird da Hiob antworten? Nein, muss er antworten. Jetzt kommt die vierte Frage. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres und hast die Gründe der Tiefe durchwandelt? Das ist die dritte Frage. Die Quellen des Meeres. Die ist vorhin schon angeschnitten gewesen, diese Frage. Woher kommen diese Wasser der Zerstörung und der Vernichtung? Das Wasser ist ein Ergebnis der Zerstörung, denn es heißt, und die Angesichter des Abgrundes schwebten über den Verwesungswassern, heißt es wörtlich im ersten Buch Mose. Die Finsternis war über der Tiefe. Das heißt eigentlich, die Angesichter des Abgrundes brüteten oder flatterten oder schwebten über den Wassern der Verwesung. Wenn etwas verwest, ist immer Wasser das Ergebnis, wenn etwas verwest. Ob das ein Tierkadaver ist oder ob das ein Obst ist oder irgendetwas, jede Verwesung gibt Wasser der Verwesung. Und nun ist das Interessante, das Göttliche, ach das Wort interessant ist ja so arm, so schwach, das Göttliche, wunderbar, dass das Wasser nicht nur ein Produkt der Verwesung ist, sondern zugleich ein Mittel zur Reinigung. Deshalb war auf dem Weg von dem Vorhof zum Heiligtum, da stand links ein großes Becken mit Wasser, ein Reinigungsbecken. Und da mussten die Priester ihre Hände und ihre Füße hineintauchen. Ihre Handlungen und ihren Wandel. reinigen. Und dann dürften sie ins Heiligtum gehen. Eins, beim Tempel, wo alles vervielfacht war, da waren 10. 10 solcher. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich will nur das sagen, bist du gekommen bis an die Quellen dieser Wasser. Weißt du, wo dieses Wasser seinen Ursprung hat? Warum dieses Wasser sein wird? Bis zum Ursprung des Bösen. Bist du so weit gekommen? Und da muss ich auch sagen, nein. Nein, weiß ich nicht. Und die Gründe der Tiefe. Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Wo steht das? Psalm 12,6, glaube ich. Und mal nachgucken, schnell. Mal nachgucken. Ich meine 12,6. Nein, da steht, die Worte des Herrn sind geläutert. Da wollen wir Psalm 36 nachgucken. Jawohl, Psalm 36,6. Also ich habe ein bisschen was gewusst. Ne? 36,6. Aber ihr müsst auch was wissen. Ich muss nicht alles wissen. Ihr müsst auch was wissen. Psalm 36,6. Deine Gerichte sind eine große Höhe. Währenddem deine Segnungen, das ist eine große Höhe. Deshalb gibt es Wohltaten oder deine Wohltaten, deine Erquickungen, die sind eine Höhe. Gibt es Segnungen der Höhe und gibt es Segnungen der Tiefe. Wir wollen nur die Segnungen der Höhe. Wenn wir gesund sind und wenn wir gut geht, wenn unsere Wünsche erfüllt werden und wenn wir unser Liebesglück haben, schöne Glück in der Familie und unser Wohlergehen und so weiter. Ja, das fällt uns. Diese Segnungen lassen wir uns ja gefallen. Aber die Segnungen der Tiefe, das sind unseren Einsamkeiten, unseren Sterbewegen, in unseren Zerbrüchen, in unseren Demütigungen, dass da Gottes Kräfte wirksam werden, die uns viel Größeres verwandeln als das Wohlergehen. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich dazu anfing, Ja zu sagen von ganzem Herzen. Und nun steht hier, hast du die Gründe der Tiefe durchwandelt. Das heißt, bist du durch alle Gerichte, durch alle Ängste, durch alle Demütigungen, durch alle Zerbrüche, bist du dahin durchgegangen? Hast du mal die Gründe der Tiefe durchwandelt? Das ist Grauen und Schönheit zugleich. Davon redet auch die Schrift. Zum Beispiel sind die Tiefen der Meere, das Rote Meer, als Israel durchzog. Ihr dürft nicht glauben, das wäre so eine Autobahn gewesen. So war das nicht. Sondern dass die Bodengestaltung der Meere ist ja viel, viel reichhaltiger, schauriger, schöner, geheimnisvoller als die Bodengestaltung der Erde. Das Antlitz der Erde ist ja durch Wind und Sturm und Regen und Schnee und Hagel und alle Einflüsse ist ja ziemlich abgeschliffen. Ziemlich abgeschliffen. Aber in den Tiefen des Meeresgrundes habe ich gelesen bei Tiefseeforschern, das sind tiefe Abgründe und das sind wunderbare leuchtende Gewächse, das sind selbst leuchtende Tiere und leuchtende Pflanzen. Und das sind Dinge von einer Schönheit, von einer Wildheit, von einem Grauen und auch von einem Glanz und einer Seligkeit, wie wir es gar nicht vorstellen können. Hast du das durchwandelt? Fragt Gott den Hiob. Und da muss der Hiob sagen, nein. Nein. Der Adam hat das wohl durchwandelt. Denn der Adam sollte herrschen über die Fische des Meeres. Und sollte herrschen über die Vögel des Himmels. Und muss wohl, ich habe das schon da und dort bei meinen Bibelkursen erwähnt, muss wohl demzufolge, weil Gott ja nie etwas gebietet, wozu er nicht die Voraussetzungen schafft und die Möglichkeiten gibt, muss wohl die Möglichkeit gehabt haben, hinabzusteigen zu den Bewohnern der Tiefsee. Und hinaufzusteigen zu den Vögeln des Himmels. Und diese Fähigkeit hat er gewiss, als das Paradieseszeitalter zu Ende war und die Erde nicht mehr köstliche Früchte, sondern Dornen und Disteln brachte, da hat diese Fähigkeit aufgehört. Ja. Schon vorher, bei seinem eigentlichen Sündenfall, als er dann einen Leib bekam, der bekleidet wurde mit Fell. Das heißt, diese Haut, dieses Fleisch und diese Konstitution, aber auch, dass er einen Fellrock bekam. Als erste Kleidung. Das auch. Das eine schließt das andere nicht aus. Meine Geschwister, lasst mich hier, ich fühle mich gedrungen, das zu sagen. Die Aussagen der Schrift sind disjunktiv. Das heißt, eine Deutung schließt die andere nie aus, sondern immer ein. Ich will das klar machen an einem ganz einfachen Bild, das ich schon hunderte Mal gebraucht habe. Ein Sämann ging auszusäen seinen Samen. Ist mit dem Samen das Saatgut gemeint, das in die Erde gestreut wird? Meint das der Herr Jesus so? Meint er das so? Bitte? Auch, ja, das meint er so, zunächst. Und die Kinder, die dabei waren, dort bei der Bergpredigt, die haben das wohl auch gar nicht anders verstanden. Meint er mit dem Samen das Wort Gottes, das in unser Herz gestreut wird, in das Herz, das entweder ist wie ein festgetretener Weg, oder wie Dornen und Disteln, oder wie ein Fels, oder wie ein zubereitetes Ackerfeld. Meint er das auch dann mit dem Samen? Meint er das auch? Meint er auch damit Israel, der heilige Same, ich will euch unter die Nationen säen, steht zweimal in den kleinen Propheten. Meint auch Israel damit? Meint er auch seinen Sohn, wenn der Herr Jesus sagt, wenn das Weizenkörn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bringt keine Frucht. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Meint er denn auch den Herrn Jesus? Ja, wen meint er denn jetzt? Meint er das natürliche Weizenkorn? Meint er das verkündigte Wort? Meint er das Volk Israel oder meint er den Sohn Gottes? Wen meint er denn jetzt eigentlich? Alles. Und das eine schließt das andere nicht aus. Wenn also einer sagt, nein, 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 der meint nicht Israel, der meint nur seinen Sohn. Oder wenn einer sagt, nein, der meint nur das Weizen, das gepredigte Wort, aber nicht das irdische Weizenkorn. Das meint er nicht. Das ist falsch. Seitdem Gott mir das zeigte, bin ich so dankbar, dass ich wissen darf, die Bibel ist mindestens siebendeutig. Siebenfältig geläutert ist sein Wort. Und eine Wahrheit, eine Deutungsart schließt die andere nicht aus, sondern ein. Und jeder Mensch versteht die Deutungsart, die seiner inneren Reife entspricht. Das Kind sieht nur einen Sämann, der streut seinen Samen. Der Gläubige, der Erweckte, der sieht nur das Wort Gottes, das in sein Herz gefällt wird, geworfen wird, gesenkt wird. Der prophetisch Orientierte, der weiß, das ist Israel, das ist ausgesät unter die Nationen. Und wer aber etwas zu ahnen beginnt, forscht in den Schriften, sie sind die von mir Zeugen, dass alle Schrift, also auch die Schrift vom Samenkorn, von Christus zeugt, die sehen Christus. Und wer von den Vieren hat Recht? Darf man das Kind schelten, weil es nur die äußere Bedeutung sieht? Darf man den Erweckten schelten, weil er sagt, ach, ihr mit eurer Prophetie, das ist ja lauter Quatsch. Ihr mit eurer Israel-Gemeinde, das ist ja lauter Unsinn. Und ihr mit eurer Symbolik und Altversöhnung, das ist ja Blödsinn. Darf man so einen Mann schelten? Nein, dass er sich so benimmt und so redet, ist eine Ungezogenheit. Aber schelten dürfen wir ihn nicht, denn er sieht es nicht anders. Für ihn ist das tatsächlich dummes Zeug und Übersteigerung. Brüder, seitdem ich das gelernt habe, kann ich auch die lieben, die mich schmähen und mir widersprechen. Aber der Glaube, der in der ganzen Schrift gewurzelt ist, und der sich die Tiefen des Wortes und des Herzens Gottes hineinführen lässt, der sieht das einfach. Und der kann die anderen verstehen. Gestattet diese kleine Zwischenbemerkung, aber ich glaube, sie ist sehr wichtig. Und ich lasse nie einen Bibelkurs vergehen, ohne einmal darauf hingewiesen zu haben, die Aussagen der Schrift sind nie disjunktiv, heißt auf Deutsch, die schließen sich nie einander aus, sondern die gehören alle zusammen und jeder schaut und findet in der Schrift das, was seinem eigenen inneren Zustand entspricht. Der Gesetzesmensch findet nur Gesetze und der Glaubensmensch findet selbst in den Drohungen und in den Gerichtswegen Gottes nur Verheißungen und Seligkeiten. Auch da, wo Gott droht, wo Gott richtet, sieht der Gläubige nur die Durchbruchsstellen zu erhöhten Seligkeiten. Oh, wenn uns das Gott allen geben würde in diesen Tagen, das wäre wunderbar. Oh, jetzt habe ich eine Frage. Es ist jetzt 11:12. Wie lange soll die Morgenstunde dauern? Ich kann noch weitermachen, bis 2, aber das will ich nicht, da wollen dazwischen noch was essen. Soll ich aufhören?
Nein.
Weitermachen. Bis 3:45. Könnt ihr so lange aushalten? Gut. Ich will dann weitergehen. Bist du gekommen, das war die Frage 4, nicht wahr? Da waren wir. die Wohnung, die Quellen des Meeres, die Gründe der Tiefe, die wollen wir auch durchwandern. Brüder, wir können nur den Menschen in ihren Ängsten, in ihren Grauen, in ihren Verkrampfungen, in ihren Bindungen helfen, wenn wir wenigstens dem Geiste nach und der Möglichkeit nach durch dieselben Tiefen der Sündenmöglichkeiten hindurchgestorben sind. Ein Pharisäer kann nie einem anderen helfen, wird auch nie einem anderen helfen. Wir sagen, bist du ein schlechter Mensch, schäm dich, hab noch nie in meinem Leben gelogen, hab noch nie ein Weib angeschaut, ihrer zu begehren, noch nie gemacht. Das, wer so redet, es gibt Leute, die reden so und die haben gar nicht Unrecht. Soweit sie wissen, haben sie noch nie eine Sünde getan. Sie können nicht anderen helfen. Deshalb ist nötig, dass wir mal alle Ängste durchsterben. Wir brauchen nicht, wir müssen nicht in die Sündenwirklichkeit hineingehen. Wir müssen nicht Diebe und Räuber und Mörder werden. Aber wir müssen erkennen und wir dürfen erkennen, dass wir fähig sind zu allem Bösen und von Natur aus unfähig sind zu allem Guten. Wenn wir diese beiden Lektionen, und die sind sehr schmerzhaft, die sind demütig, die zerreißen uns davon, die schmeißen uns herunter von der Würde unseres aristokratischen Wertbewusstseins. Die schleudern uns in den Staub. Aber dadurch werden wir fähig, anderen zu helfen. Denn wir können nur mit dem Trost andere trösten, mit dem wir selber getröstet worden sind. 2. Korinther 1. Meine Brüder, lassen wir uns das sagen. Du hast deshalb in deinem Leben so viel Spannungen und Konflikte. Du bist deshalb in deinem Leben so manchmal am Rand der Verzweiflung und des Grauens und der Nacht, dass du nicht mehr weißt, wo ein, wo aus. Und dass du denkst, jetzt kommt ein Kurzschluss, jetzt geht alles kaputt, jetzt geht alles zugrunde. Jetzt explodiert's. Du, ich auch. Damit wir fähig sind, sei es hier auf Erden schon im Kleinen, sei es in den kommenden Ewigkeiten im Großen, dass wir den Menschen helfen können, die in den gleichen Lagen untergegangen sind. Das haben wir verstehen. Gut, dass du da hineingekommen bist. Wir verurteilen dich nicht. Wir verkünden dir die Gnade, das Erbarmen, die Güte Gottes, der dich wiederherstellt. Und deshalb brauchen wir auf der einen Seite innerlich das Erleben der tiefsten Tiefen. Der tiefsten Tiefen. Es gibt keine Sünde, zu der ich nicht fähig wäre. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Goethe, ja, Goethe. Es gibt keine Sünde und kein Verbrechen, zu dem ich nicht fähig wäre. Und wer das noch nicht sagen kann, der sagt, der Eichmann ist doch ein schlechter Mensch. Und der Hitler, was ein fürchterlicher Mensch. Von uns ist keiner besser als der Hitler oder der Eichmann. Das war aber nicht mein Vornamen, Adolf zu heißen. Keiner. Meine Lieben, die Gründe der Tiefe. Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Und diese Gründe der Tiefe müssen wir durchwandeln. Hast du sie durchwandelt, fragt Gott den Hiob. Und jetzt kommt die Frage 5. Das ist Vers 17 und 18. Frage 5. Gottes Frage 5. Wurden dir die Pforten... Nicht das. War man das schon?
Nein,
noch nicht gelesen. Wurden dir die Pforten des Todes enthüllt, sahst du die Pforten des Todes Schattens. Diese Pförtner, diese Pforten, diese Soldaten, die da aufgestellt sind, diese Finsternismächte, die haben es besonders abgesehen auf die Gemeinde, und zwar auf die Gemeinde aus Israel und auf uns. Und deshalb sagt der Herr Jesus, die Pforten der Gehenna oder des Hades werden euch nicht überwältigen. Daraus geht hervor, dass sie das versuchen. Die Pförtner. Die versuchen, die Gemeinde zu überwältigen und hineinzuziehen. Aber der Herr Jesus gibt die Verheißung, sie werden sie nicht überwältigen. Aus dieser Verheißung geht hervor, dass diese Mächte, diese Finsternismächte fortwährend darauf aus sind, die Gemeinde zu überwältigen. Und zwar Gemeinde im Vollsinn, Israel und die Körpergemeinde. Und das muss so sagen, Israel und die Körpergemeinde. So muss ich es darstellen. Meine Freunde, in jedem Fußballclub und in jedem Kaninchenzüchterverein ist mehr Ordnung und Unterordnung und Kameradschaft als in den Kreisen der Gläubigen. Und zwar deshalb, weil die Kreise der Gläubigen als die Träger des Heiligen Geistes und der Erlösung und des Wortes und des Christus, weil die von Gott so hoch geadelt und so hohen Ausersehen sind, hat es der Feind auf die abgesehen. In dem Augenblick, wo ein Mensch zum Glauben kommt, schon längst vorher, wo ein Mensch sagt, ich will die Seligkeiten dieser Welt, fressen, saufen, huren, Vergnügen, Wohlleben, Reichtum, Ehren, Macht und so weiter, ich will die Seligkeiten dieser Erde, die will ich nicht mehr haben, als den Wurzelgrund meines Wesens. Da will ich nicht mehr drin gewurzelt sein. Ich will gottselig leben. Und in dem Augenblick, wenn ein Mensch diesen Entschluss fasst, Herr, ich will in deine Seligkeiten hinein, in deine Gotteswohnen, die ja viel größer, viel beglückender sind, als das, was die Erde und ihr Dreck und ihr tierisches, teuflisches Wesen bietet. Im Augenblick, wo ein Mensch diesen Entschluss fasst, was passiert dann? Da muss er Verfolgung erleiden. Alle, nicht ein paar, besonders fromme, alle, die gottselig leben wollen, das heißt nicht in Heiligungsleben führen, sondern die leben wollen, wo nur der Wille geboren wird, wo ein Anfang ist. Herr, ich will von jetzt ab ganz dir gehören. In dem Augenblick setzt die Verfolgung ein. Die müssen Verfolgung erleiden. Wenn man so ein Wort liest, ja, das habe ich erst beim 20. Mal, als ich las, verstanden und bin erschrocken. Das hat in seiner ungeheuren Wucht vor meinem geistlichen Auge gestanden. Alle, die gottselig leben wollen, die müssen Verfolgung leiden. Geht gar nicht anders. Die anderen, die erleiden keine Verfolgung. Hör Gott, der Weltmensch, der frisst und säuft und rühmt sich seiner Sünde und Schande, und dann geht's ganz gut. Aber der gottselig leben will, der den Seligkeiten Satans absagt und die Seligkeiten Gottes, also die Gottseligkeiten, ergreift oder sich danach ausstreckt, bei dem setzt die Verfolgung ein. Und das lässt Gott zu. Das lässt Gott zu. Um die Echtheit unserer Hingabe, um die Totalität unserer Weihe an ihn zu erproben. Und da gibt es manchen Rückfall. Wenn ein Mensch sagt, ich bin so fromm, habe seit meiner Bekehrung nie einen Rückfall erlebt, habe nie einen bösen Gedanken gehabt, habe nie eine schlechte Tat getan. Wenn da einer das sagt, der täuscht sich. Der ist auf dem Irrweg. Der hat doch gar kein Leben aus Gott. Meine Brüder, wurden dir die Pforten des Todes enthüllt? Sahest du die Pforten des Todes schaffen? Hast du Einsicht genommen in die Breiten der Erde? Sage an, wenn du das alles weißt. Und da muss auch auf diese fünfte Frage der Hiob antworten. Nein, weiß es nicht. Da muss er erkennen, wie groß die Schöpfung ist. Welche Finsternismächte hier wirksam sind und welche Licht. Energien, Liebesenergien Gottes da hereinragen. Wie der Mensch, wie ist das Herz, die Seele des Menschen ein Schauplatz ist für die ungeheure Auseinandersetzung, für den ungeheuren Zusammenprall von Licht und Finsternis. Welch ein Grauen und welch eine Würde. Du bist Mitarbeiter Gottes, indem du von beidem angefochten bist. Und dich in deiner Ohnmacht sagst, oh Gott, ich kann nicht. Oh Vater, wenn du dich nicht erbarmst, ich bin verloren, ich gehe zugrunde. Indem du das tust, bist du ein Mitarbeiter Gottes, bist du ein Objekt der Darstellung Gottes, ein Schaustück Gottes. Brüder, so müssen wir denken lernen, biblisch müssen wir denken und schauen lernen. Jetzt kommt die Frage Nummer 6. Aber ich sehe, mit den 17 Fragen wäre ich nicht fertig. Machen wir morgen weiter. Morgen früh, nicht abends. Abends nicht, da kommen so viele Fremde. Da wollen wir etwas Einfacheres sagen. Sechste Frage, die ist gestellt in Vers 19, 20 und 21 und lautet: Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichtes? Jetzt führt er von den Schatten der Finsternis hinauf ins Licht. Und das Licht hat eine Wohnung. Die Lichtswohnungen tragen. Sind allerhand wunderbare Räume, erhobenen Lichtswohnungen Gottes, so wie auf Erden. Es ist ein Arbeitsraum, es ist ein Warteraum, beim Ärzten, ein Wartezimmer. Und so hat auch Gott allerhand Räume und Zimmer erhoben. Wunderbar. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Welches ist der Weg zur Wohnung des Lichtes? und die Finsternis, wo ist ihre Stätte? Wo ist die Lichtzentrale und wo ist die Finsterniszentrale, zwischen die wir eingespannt sind, in deren Kraftfeld der Bewegung wir stehen, zwischen denen wir schier zerrieben werden von Licht und Finsternis. Wo ist das? Dass du sie hinbrächtest zu ihrer Grenze. Und dass du der Pfade zu ihrem Hause kundig wärest. Kennst du die Pfade? Weißt du genau Bescheid, wie man zu den Lichtwohnungen kommt und wie man in die Finsterniswohnungen absinkt? Weißt du diese Wege? Weißt du diese Wege? Du weißt es ja. Denn damals wurdest du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Gott ist oft ironisch. Unser Gottesbild ist ganz falsch. Unser Gottesbild ist so süßlich, so unwahr, so verkrampft, so pharisäisch, so kindisch. Spottet Gott auch? Kann Gott spotten? Glaubt ihr, dass Gott spottet? Kann Gott auch lachen? Ihr seid Freunde. Hoho, laut lachen. Kann das Gott auch? Hat Gott auch Humor? Betrachtet einmal seine Schöpfung. Betrachtet einmal ein Heer von Pinguinen, meinetwegen. Oder mir ist das aufgefallen, mal in Frankfurt, im Zoologischen Garten, wo ich war mit meiner Klasse, ist mir das Vogel, wie heißen die schönen Vögel, die auf einem Bein stehen und da? Die Flamingo, ist die Flamingo. Die haben da einen nicht, ich habe den Wärter gefragt, die sind nicht eingeübt worden, nicht dressiert worden. Die haben da einen Reigen aufgeführt. Also was Schönes habe schon nie mein Leben gesehen, die Flamingo. Also das war wie eine Humoreske von Dvořák, was die Flamingos da gemacht haben. Ja. Gott hat Humor! Und wir, so sind wir. Verkrampft. Wenn einer Grund hat, sich zu freuen über die Bläue des Himmels und über das Gold übergossene Grün hier um uns her, wenn einer Ursache hat, sich zu freuen, sind wir es, die wir erlöst sind. Wir können uns freuen. Der Sünder kann das nicht, der seine Schnapsflaschen und seine Zigaretten braucht und seine Hurereien Unzucht und sein Kino und Fernsehapparat. Der kann sich nicht freuen. Aber wir können uns freuen. Denn alles ist unser. Ja. Also das nur nebenbei. Unser Gottesbild ist verkrampft und einseitig. Ich weiß, dass das ein Thema für sich wäre. Ich deute es an, seid mir nicht böse. Noch einmal. Du weißt es ja. Damals wurdest du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Das heißt, du bist von gestern. Wir wissen ja nur das seit unserer Geburt. Mit wissenschaftlicher Apparatur vielleicht ein paar Monate vor unserer Geburt. Kann man das heraufbringen? Ich habe solche eingehenden Berichte gelesen. Erschüttert in der Griff. Ja. Einer unserer Brüder hat mir übrigens solche Berichte auch zugeschickt, der auch hier war kürzlich. Der Dr. Ernst Achtel aus Berlin. Ja. Das nur nebenbei. Weiter. Ich komme jetzt an die siebte Frage. Bist du, das ist Vers 22 und 23, bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Hast du gesehen die Vorräte des Hagels, die ich aufgespart habe für die Zeit der Drangsal oder Bedrängnis, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Gott hat Vorräte an Geschossen, an Waffen, die er gebraucht, wenn er die Menschen, wenn seine Gnade ein gewisses Maß erreicht hat, oder die Bosheit der Menschen ihr Maß erreicht hat, und er sagt, so, jetzt muss ich mal darauf so reagieren. Dann eröffnet er die Vorratsräume des Schnees und des Hagels, die er aufspart für die Zeit der Drangsal. Da ist er, reichsmäßig gesehen, ist das die Drangsalzeit von 2x3,5 Jahren, wie es gemeint. Aber Gott schickt immer wieder Zeiten der Drangsal. Die kommende Endzeit wirft ja ihre Schatten voraus. Wir haben ja heute schon Dinge in der Welt, die sind ganz furchtbar, die gab es früher nicht. Die Vergiftung, die an der ganzen Schöpfung sich vollzieht. Die Luft ist verpestet und die Obst, das wächst, ist verpestet und der Boden ist verpestet und die Großstädte sind verpestet. Das ist eine Dunstglocke von Benzin und Dreck und Staub und Gift darüber. Also das ist ja unsagbar, wie die Menschheit sich selber zugrunde richtet. Ihre Lebensmittel vergiftet sie, entwertet sie und so weiter. Das ist Strafgericht Gottes. Gott straft die Menschen, indem er ihnen ihren eigenen Willen tun lässt. gibt nichts Schlimmeres, als dass Gott das tut, was die Menschen wollen. Gott, jetzt macht, was er wollt, er lässt sie ihre eigenen Wege gehen. Schlimmste, was gibt. Schlimmste, was gibt. Und dann setzt er aber ein, auch wieder mit Drangsalen strafen und holt dafür die Vorräte, die er aufgespart hat, die holt er heraus und lässt sie dann bis zu, wie groß sind die größten Haarstücke, von denen die Schrift meldet? Ein Zentner, glaube ich.
Ja, ungefähr.
Ungefähr ein Zentner. Ja, jawohl, ja, da dachte ich dran. Und dann haben wir ja auch schon Hagel gesehen, so groß wie ein Taubenei. Ja. Aber die werden in der Drangsalzzeit bis zu der einen Zentner. Denke mal, wenn da ein Zentner Block Eis herabbricht auf einen Mensch, das ist ein Metadrehen. Das kommt, steht geschrieben, das Gewicht angegeben. Wenn Gott Gewicht und Zahlen angibt, dann meint das auch so. Und wenn Gott genaue Zeiten gibt, ich sage 3,5 Jahre, 42 Monate, Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit und 1280 Tage, so meint Gott das auch so. Der meint das so, meine Lieben. Wir müssen mal wieder erschreckt werden und erzittern vor seinen Worten. Und da fragt er, bist du zu diesen Vorräten gekommen? Hast du gesehen, die Vorräte des Hagels? Ah, sagen die Wissenschaftler, ist ja alles plötzlich. Das findet sich und das können wir sogar anschießen. Es gibt jetzt moderne Instrumente, da kann man Hagel und Schnee und Regen auslösen. Ah, Mann. Gott, Unsinn. Und trotzdem sind das Vorräte Gottes. Selbst wenn die Menschen sie machen. Denn es steht geschrieben, der Gottlose sammelt Vorräte für die Frommen. So benutzt Gott auch seine Feinde, damit die Waffen herstellen, mit denen sie selbst geschlagen werden. Dafür könnte ich euch biblische Beweise geben. Zum Beispiel, als der David dem Goliath sein Haupt abstuch, da hat er nicht sein Schwert rausgezogen. Wisst ihr, warum er das nicht gemacht hat? Weil er ganz hatte, sondern er hat was genommen. Das Schwert des Goliath hat er genommen. Da wurde der Goliath mit seinem eigenen Schwert getötet. Hätte der kein Schwert gehabt, der Goliath, dann hätte er auch mit dem Schwert nicht den Kopf abgeschlagen bekommen. Und so muss dem Feind seine eigene Bosheit zu seiner eigenen Niederlage dienen. Das ist die Methode Gottes. Und das ist auch hier bei dem Hagel. Nur damit wir das verstehen. Ich noch eine Frage und dann will ich schließen, es ist halb vorbei. Ich stelle noch die achte Frage. Dann habe ich etwa die Hälfte. Welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Ihr werdet sagen, ach, das ist sehr einfach. Ist doch. Maor heißt Lichtträger im Hebräischen und das ist die Sonne. Die Sonne ist ein Lichtträger. Die Sonne wurde erst am vierten Tag gemacht. Vorher war da auch schon Licht da. Ja, aber kein Sonnenlicht, das von einem einzelnen Lichtträger ausstrahlte, sondern sogenanntes diffuses Licht. War auch Licht da. Und diese Wirkungen dieses Lichtes sind anderer Art als die des Sonnenlichtes. Das kann man bei Ausgabungen merken. Aber ich will darauf nicht eingehen. Ich will nur sagen, geht das Licht, ein Lichtstrahl von hier irgendwo hin, geht der in einer Richtung fort oder geht der in Bogen, Parabeln, Hyperbeln, Zyklen und so weiter? Ist der Weg des Lichtes gerade oder ist der anders? Na, das müsst ihr doch wissen von der Schule her. Nein, das ist nicht gerade. Das ist nicht gerade. Wir sagen, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist die gerade. Lernen wir in der Schule, Mathematik. Aber der Weg des Lichtes ist eben anders. Die Lichtspiegelungen und das Licht und die Kräfte, auch die magnetischen, elektrischen Kräfte, die bewegen sich immer mit der Ellipsen oder Parabeln oder Hyperbeln und nicht in Geraden. Ja, das ist eine Tatsache. Darauf beruht ja auch die Behauptung, dass wir nicht auf, sondern in der Erde wohnen und dass alles, was wir da berechnen, von weit, weit, weit entfernten Himmelskörpern, dass das alles gar nicht stimmt und eine Täuschung ist, sondern dass das in der Erde drin ist. Also ich kann das nicht glauben. Ich stand da mal vor vielen Jahren nahe, das zu glauben, dieses Weltbild. Ich habe nach der Schrift, bin ich davon wieder abgekommen. Auch nach genauen Versuchen, wissenschaftlich einwandfreien Lotbohrungen. Aber das auch nur nebenbei. Jedenfalls, wir wissen, so viel wissen wir. So viel wissen wir. Das ist ein ungeheures Wissen. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Das ist schon ein Ungeheuer. Ja, das wissen die meisten eben nicht, dass sie nichts wissen. Wenn sie wissen, dass sie nichts wissen, dann werden sie viel demütiger und bescheidener. Ja. Es gibt ja ein Wort, das heißt, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber das wissen viele nicht einmal. Ja. Brüder, diese Fragen Gottes hier, die dürfen wir ganz ernst nehmen, das sind tatsächlich Fragen, die Gott gestellt hat. Das war ein Examen, das ist tatsächlich vorgekommen. Wir sollten uns an diesem Examen viel mehr orientieren, als an den blödsinnigen Schulexamen. mit seinen dummen Sachen, die man im Leben gar nicht braucht. Ja. Welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt und der Ostwind sich verbreitet auf der Erde? Natürlich kann man sagen, hier sind die Luftströmungen der Samum und wie die Winter alle heißen, der Scirocco und so weiter. Natürlich wissen wir das in etwa, aber es ist doch kein wirkliches gründliches Wissen. Wir ahnen. Wer teilt der Regenflutkanäle ab und einen Weg dem Blitz oder dem Donnerstrahl, statt Blitz sagt man Donnerstrahl, der Strahl, der den Donner bewirkt, wenn der Blitz zuckt, und da sind ja die gespaltene Luft, die dann wieder zusammenprallt, die ergibt den Donner, das dann nebenbei. Welches ist der Weg, den das Licht sich verteilt, der Ostwind sich verbreitet, wer teilt den Regenflutkanäle ab? Wer macht denn das? Das genau bisher regnet und da nicht. Das hat alles seinen Grund. Das ist alles festgesetzt. Einen Weg, den Donnerstrahle, umregnen zu lassen auf ein Land ohne Menschen, auf die Wüste, in welcher kein Mensch ist. Um zu sättigen die Öde und Verödung und hervorsprießen zu lassen die Triebe des Grabes. Da ist denn das nötig, dass das große Orte der Öde, meinetwegen die Wüste Gobi oder die Sahara oder Sahara, wie manche sagen, dass da Regen drauf fällt, diese Öden. Ist denn das nötig? Die Wüsten sollen gesättigt werden. Die Öde und Verödung soll gesättigt werden. Die Wüste, ich sage das nur nebenbei einstweilen, ich komme vielleicht noch drauf in diesen Tagen, ist die Wohnung der Dämonen, der Finsternismächte. Und auch die werden gesättigt durch das Wasser, das Gott vom Himmel fallen lässt. Wer hier Verheißungen zu sehen vermag, große, kostbare Verheißungen von sich nehmen, wenn schon Gott an den Wüsten, an den Wurlu, der Dämon, die Wüsten, dürren Örter, die öden Örter, dass die gesättigt werden, sich satt trinken dürfen und Frucht bringen. Wie viel Mal mehr ist Gott für dein Herz und für mein Herz besorgt? Meine Lieben, das sind gewaltige Verheißungen und Antworten in den Fragen Gottes. Soweit für heute. So Gott will, wollen wir denn morgen früh vielleicht das abschließen mit den anderen neuen Fragen, die wir noch haben. 8 Fragen haben wir gehabt, 17 Fragen sind es, die anderen 9 Fragen. Ja, vielleicht, dass noch 2 oder 3 Brüder kurz und laut beten und dann singen wir noch ein Vers, den irgendjemand vorschlagen darf. Wollen wir still werden und beten?